Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Nicht nur aufgrund der aktuell ziemlich volatilen bis übertrieben hohen Spritpreise rückt das E-Auto immer häufiger in den Fokus von den Kunden. Nicht zuletzt auch, weil die Neuzugänge am Markt, jetzt nehmen wir zum Beispiel den Mercedes CLA auf der MMA-Plattform oder auch der BMW iX3 auf der neuen Klasse-Plattform, mit einer Technik aufwarten, die dem Verbrenner immer näher kommt. Am Stammtisch und bei vielen E-Auto-Kunden hält sich allerdings immer noch das Thema mit der Nachhaltigkeit der Stromer und ob das wirklich so nachhaltig ist alles. Wir wissen, der Akku braucht wahnsinnig oder verbraucht wahnsinnig viel CO2 bei der Produktion und überhaupt sind sich viele einfach nicht so ganz klar, ob das wirklich Sinn ergibt, aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten tatsächlich Elektroauto zu fahren. Und um das zu klären, haben wir jemanden, der das auf jeden Fall wissen muss, weil es ist sein Hauptjob. Er ist nämlich Vice President Product Sustainability bei BMW. Bei uns ist Nils Hesse. Schön, dass du da bist, Nils, und herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Nils, du bist Vice President. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, was das genau ist, Herr Präsident oder Vizepräsident. Sorry.
Ja, das ist der englische Titel einfach bei uns für die Hierarchieebene, wie es dann heißt. Heißt dann am Ende einfach Hauptabteilungsleiter für die Produktnachhaltigkeit.
Das klingt schon wieder sehr, sehr klassisch und sehr deutsch, bürgerlich, bayerisch.
Hauptabteilungsleiter.
Wie kommt man dahin? Was hast du denn gelernt? Was hast du gemacht bis dato, um jetzt dorthin zu kommen als Hauptabteilungsleiter und dich dort um Nachhaltigkeit zu kümmern?
Ich habe tatsächlich eine sehr breite Historie und habe immer schon mich interessiert für das Ganze. Also ich finde, ich habe früher Zehnkampf gemacht und da war einfach, man muss Schwächen ausgleichen, man muss sie mitnehmen. Am Ende geht es darum, ein Gesamtsystem irgendwo zum Laufen zu bringen und auszubalancieren. Das hat mich schon immer fasziniert und deswegen war ich in ganz verschiedenen Rollen. Ich habe ursprünglich mal Mechatronik studiert, war dann im Fahrversuch und dort war es auch die Mischung aus, ich entwickle selber eine Funktion, ich kodiere sie in Steuergerät und ich teste sie dann auch selber. Also auch als Testfahrer dann quasi von der Idee bis nachher zur Umsetzung, zur Realisierung. Das hat mich schon immer fasziniert. Und so bin ich eigentlich dann auch durch meine Station im Berufsleben gekommen und am Ende dann jetzt zur Nachhaltigkeit. Seit jetzt knapp über einem Jahr bin ich jetzt in der Nachhaltigkeit tätig. Und da geht es auch darum, eine Transformation zu beschreiben, eine Veränderung zu beschreiben, jeden Tag irgendwie einen Schritt voranzugehen und nicht mit einem Big Bang, morgen löse ich das alles auf und morgen habe ich die Lösung da, sondern es geht darum, jeden Tag Schritte zu machen, andere zu motivieren, mitzuziehen, dass man entsprechend dann in Summe nachher ein Ziel erreichen kann.
Ja, klingt super spannend, aber wenn ich mir jetzt die Kunden von Autounternehmen anschaue, also man kauft ja selten ein Produkt wegen Nachhaltigkeit, also ich unterstelle mal, die wenigsten Autokäufer tun das, weil Autofahren ist jetzt per se auch nicht gerade die umweltfreundlichste Tätigkeit. Seit wann kümmert sich BMW jetzt besonders um die Nachhaltigkeit seiner Produkte? Und wo kommt das her? Kannst du das mal so ein bisschen einordnen?
Ja klar, das ist eigentlich schon ein viel, viel älteres Thema, als man eigentlich denkt. Also wenn man zurückschaut, 1983 gab es den ersten Fünfer, ich glaube es war der E28, da gab es eine ETA-Variante und die gab es dann ein Jahr später auch im Dreier. Es waren einfach verbrauchsoptimierte Varianten, die man eigentlich gebracht hat, um die Emissionen zu reduzieren, um einen Verbrauch zu reduzieren. Da ging die Reise eigentlich schon los, schon sehr, sehr früh und vor verdammt langer Zeit, wenn man es mal genau überlegt. Und dann ging es ja weiter mit, wir haben mit Efficient Dynamics am Ende die nächste Welle eigentlich gestartet und gesagt, wir müssen versuchen, den Verbrauch wieder weiter zu reduzieren. Das war dann 2007. In 2013 ging es dann mit der i-Familie weiter und gesagt hat, wir wollen wieder einen nächsten Schritt gehen, wir gehen weiter. Und jetzt sind wir mit der neuen Klasse einfach in der nächsten Phase der Ausrollung und kommen jetzt einfach wieder in einen nächsten Hub. Also das Thema ist schon lange verankert. Die Motivationen verändern sich, glaube ich, immer, warum man jetzt das Thema betreibt. Aber am Ende hat die Story schon eine verdammt lange, lange Historie.
Weil du es gerade mit der Motivation sagst, das hat mich nämlich auch gerade so ein bisschen, Efficient Dynamics war ja schon irgendwie eine Antwort auf die Regularien, die von außen über alle Autokonzerne drüber gestülpt wurden. Das war jetzt kein BMW möchte sich selbst grün anpinseln, sondern alle Autokonzerne mussten, also dem wurde ein Eimer Farbe hingestellt und sagt, ihr müsst das jetzt halt machen.
Ja, die Effizienz ist aber auf der anderen Seite. Das ist ja genau der Punkt. Wir reden ja bei CO2 einmal über Tailpipe. Das ist das, was du gerade beschreibst. Also am Ende die Emissionen, die aus der Abgasanlage hinten dann ausgeblasen werden. Das andere ist aber, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, über CO2 E heißt es dann, äquivalent reden wir immer über den gesamten Zyklus. Mhm. Das heißt, die Produktion in der Lieferkette, die Produktion im Werk, am Ende geht es weiter über die Nutzungsphase bis hin zum Recycling. Und das ist ja diese Gesamtbrille, die wir haben. Und Efficient Dynamics war halt ein Teilaspekt, nämlich in der Nutzungsphase am Ende den Verbrauch zu reduzieren. Und jetzt schauen wir halt gesamthafter drauf und versuchen eigentlich über alle Dimensionen hier eine Verbesserung zu erzielen.
Mhm. Bei Efficient Dynamics und den Maßnahmen, die praktisch den CO2-Ausstoß während der Nutzungsphase reduzieren, hat ja der Verbraucher auch mal einen ökonomischen Vorteil. Er verbraucht weniger, muss dann weniger für Benzin ausgeben. Nachhaltigkeit insgesamt über den Lifecycle, auch CO2-Äquivalente, die dabei anfallen. Da hat jetzt der Kunde im ersten Moment nichts davon, vordergründig zumindest. Befragt ihr eure Kunden, ob ihnen das wichtig ist? Kommt da Feedback oder ist es jetzt eher quasi dem Zeitgeist geschuldet? Wir schauen alle, dass wir nachhaltiger werden, CO2 sparen, Klimawandel und so weiter.
Nein, das ist, wie ich gerade beschrieben habe, diese längere Historie ist nicht dem Zeitgeist geschuldet, dass es jetzt gerade en vogue ist, sich damit zu beschäftigen, sondern am Ende gibt es Kundenstudien, wir reden mit unseren Vertriebsorganisationen, wir reden auch auf Kundenveranstaltungen, entsprechend holen wir ein Feedback ein. Das sind alles Parameter, die eingehen natürlich in das Ganze und wir versuchen es danach zu richten. Ist die Nachhaltigkeit heute der Hauptkaufgrund? Nein, vermutlich nur in seltenen Fällen. Ich glaube, das ist der Punkt dahinter. Aber für uns ist es halt wichtig, dass wir sagen, Nachhaltigkeit, Profitabilität, wenn man wirklich nachhaltig erfolgreich sein will, gehören diese zwei Elemente einfach zusammen.
Aber das ist Nachhaltigkeit ja selbst ein sehr, sehr diffuser Begriff, der auch von vielen sehr unterschiedlich genutzt oder auch definiert oder vielleicht auch missbraucht wird. Was ist denn deine Definition von Nachhaltigkeit, die vielleicht auch über das Thema CO2-Bilanz hinausgeht? Weil es muss uns ja auch klar sein, CO2 allein ist jetzt nicht Nachhaltigkeit.
Ja genau, das ist ein ganz kleiner Ausschnitt aus dem ganzen Kuchen, wenn man ehrlich ist. Am Ende startet man ja meistens mit diesen ESG-Kriterien, also einmal mit im Prinzip den ökologischen Themen, wo CO2 ein Aspekt ist, den wir betrachten. Dann haben wir die sozialen Themen, soziale Nachhaltigkeit und am Ende die ökonomischen Aspekte, also unter anderem Compliance, Berichterstattung, Transparenz, alles, was da noch mit dran hängt. Und das ist eigentlich das Gesamtfeld. Und wenn wir über jetzt CO2-Emissionen reden, reden wir über einen kleinen Ausschnitt in dem Environmental-Umfang.
Aber wie klein ist er dann? Also kann man das irgendwie auch beziffern? Ist es jetzt 5%, 70%?
Man kann es, ich will es gar nicht klein, heißt jetzt eher, es ist ein Element in dem Ganzen. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass das jetzt ein kleiner oder größerer in der Form Prozentanteil ist, sondern nur zu sagen, das ist eine Dimension, nenne ich es besser. Das trifft es, glaube ich, besser in der Nachhaltigkeit oder in dem Environmental-Block der Nachhaltigkeit.
Gibt es einen Punkt von denen, die du jetzt genannt hast, die in deinen Augen gerade auch am wichtigsten sind und auch an dem man am akutesten arbeiten muss?
Ich finde, es ist ein Wechselspiel, weil das eine ist, dass ich sagen kann, ich setze Maßnahmen ein, um meinen zum Beispiel Fußabdruck zu reduzieren. Dann würde ich jetzt erstmal diesen Environmental-Ast schön bespielen und würde sagen, ich mache da was. Ohne dass ich dann aber eine transparente Nachweisführung habe und auch wirklich nachher belegen kann, dass ich das auch wirklich gemacht habe und dass das auch sauber verbucht ist und drin ist, bringt mir das wieder nichts. Das heißt, ich muss eigentlich diese beiden Themen zusammenspielen. Das heißt, ich brauche einmal die Berichterstattung und die Nachweisführung. Auf der anderen Seite muss ich Substanz schaffen im Produkt und echte Maßnahmen integrieren. Und diese Kombination, die wirkt dann erst am Ende.
Weil du jetzt über Gesamtheit gesprochen hast, man könnte jetzt zynisch sagen, also Autofahren ist sowieso immer eine Umweltsauerei. Und wie ist deine Vision, wie ist dein Blick drauf? Kommen wir irgendwann mal dahin, zumindest als Vision oder Idee, dass wir ganz guten Gewissens ein Auto kaufen können, damit rumfahren können und sagen, damit habe ich jetzt auch nichts Schlimmeres gemacht, als wenn ich mit dem E-Bike in die Arbeit fahre oder so.
Das ist natürlich jetzt eine sehr weite und spitze Frage, aber die Frage ist natürlich immer relativ mit jedem, ich sage mal, Automobilmobilität kann man in verschiedenen Stufen, ich kann von zu Fuß gehen bis zu, ich fliege mit dem Privatflugzeug, habe ich eine breite Spanne an Möglichkeiten mit unterschiedlichen Auswirkungen. Die Frage ist ja immer, wenn ich muss ja am Ende Automobil mit Automobil vergleichen, also ich muss Gleiches mit Gleichem vergleichen. Und da ist ja schon das Ansinnen, wir haben uns committed zu 2050 klimaneutral, also auf 10% Net Zero am Ende zu werden. Das heißt, das ist unser Anspruch. Damit ist der verbleibende Anteil extrem gering, den man damit noch verursacht. Und das ist der Anspruch, wo wir hinwollen. Aber ich glaube, die Frage lässt sich schwer beantworten, ob jetzt dann in 2 Jahren, in 5 Jahren man genau dort ist. Der Anspruch ist erstmal klar, auf 10% unseres Verbrauchs von 2019 runterzukommen. Mhm. Das ist, heißt von 150 Megatonnen auf am Ende 15 Megatonnen, die wir als BMW Group in Summe über den kompletten Lebenszyklus emittieren. Das ist, glaube ich, das hehre Ziel an der Stelle. Und damit 90% Verbesserung gegenüber 2019, das ist mal das, was in den Büchern steht.
Ja, das ist ja auch schon mal also eine Vision, die eine gute Dimension auch gibt für das, wo ihr hinwollt. Jetzt habt ihr euch quasi zu Klimaneutralität verpflichtet, aber nicht zu Nachhaltigkeit. Oder wo ist da noch der Unterschied oder was gehört dann da noch dazu zu den Nachhaltigkeitszielen?
Ich glaube, das, was ich gerade beschrieben habe vorhin, in diesem ESG gibt es halt entsprechend viele Bausteine oder viele Elemente. Und jetzt haben wir über die Dekarbonisierung gesprochen. Paris ist primär ein Dekarbonisierungsziel, das wir uns setzen. Es gibt auch Ziele wie Bodenversäuerung oder sonstiges. Also wir haben ganz viele andere Umweltaspekte auch noch, die mit reinzahlen. Soziale Nachhaltigkeit in der Lieferkette. Diese ganzen Themen gehören genauso mit dazu. Also es ist nicht getan damit, dass ich dieses eine Element jetzt ins Ziel führe. Das ist wichtig und das zieht auch viele positive Effekte nach sich. Aber damit ist nicht eine komplette Nachhaltigkeitsstrategie gemeint, die am Ende größer ist.
Wenn ich es mir anschaue, du hast es ja auch schon angesprochen, also gerade beim CO2 geht man über den Lebenszyklus, weil nur das wirklich am Ende eben bilanziell auch relevant ist. Also was brauche ich bei der Produktion, was in der Nutzungsphase und was vielleicht auch zum Recyceln oder Verschrotten. Innerhalb dieses Lebenszyklus gibt es dann Zielkonflikte zwischen CO2-Äquivalente, die ich emittiere, und Nachhaltigkeit, oder geht das immer Hand in Hand? Oder in welchen Bereichen muss ich das womöglich ausbalancieren?
Am Ende ist das Automobil immer ein großer Zielkonflikt, auf der Ebene zu bleiben, weil immer das eine nicht klappt, wenn das andere sein soll. Aber ja, natürlich, ich habe vorhin ja über Efficient Dynamics gesprochen. Da gehört auch zum Beispiel Leichtbau dazu. Und Leichtbau heißt halt, wenn ich ein Material oder einen Umfang weglasse, ist natürlich immer gut, auch aus einer Nachhaltigkeitssicht. Wenn ich jetzt ein Material ersetze durch ein besonders leichtes Material, dann muss ich natürlich genau hinschauen, hat dieses leichtere Material vielleicht einen schlechteren Fußabdruck und einen deutlich schlechteren Fußabdruck als das, was ich heute einsetze. Und das ist ein Beispiel für einen Zielkonflikt. Auch das Thema Reichweite, größere Batterie heißt erstmal, ich muss mehr reinstecken. Der Kunde erwartet es aber. Mhm. Also das heißt, dieses Abwägen habe ich an vielen Stellen, dass Nachhaltigkeit und CO2 einfach sich ein Stück weit beißen. Und das ist aber auch genau unser Job, da irgendwo eine Balance zu finden. Das war mein Eingang mit dem Systemischen auch. Es geht immer darum, es auszubalancieren. Man wird nie das eine oder alles gleichzeitig perfekt auf den Punkt hinbekommen, sondern am Ende ist es immer ein Zielkonflikt, den wir auflösen müssen.
Aber hast du da auch noch, also abseits der Batterie, noch andere Beispiele, bei denen wir das sehen? Du hast das Thema Stahl zum Beispiel angesprochen. Da haben wir wieder von Aluminiumbauteilen, Carbon hat BMW ja lange versucht. Sind das dann diese Themen gewesen, die dann eben nur auf ein, ich stelle mir immer so ein Spinnennetzdiagramm vor, die halt nur auf dieser einen, auf diesem einen Eck irgendwie diesen Pinch gegeben haben, aber beim anderen dann schlecht wurden? Also was gibt es denn dann noch für Bauteile, die wir so im Alltag beim Auto irgendwie auch als Innovation deklariert sehen? Die dann vielleicht aber aus einer Nachhaltigkeitsperspektive gar nicht mehr so innovativ wirkt.
Ja, ich will gar nicht sagen, weniger innovativ oder nicht, sondern ich glaube, es ist de facto eine andere Brille, eine andere Perspektive, der man auf das Thema schaut. Und wenn ich sage, erstmal Leichtbau ist gut, jetzt nehme ich beispielsweise Aluminium, Magnesium oder sonstiges, die unterscheiden sich halt erstmal im Gewicht und haben einen positiven Effekt aus einer Leichtbausicht. Aus einem CO2-Fußabdruck bin ich im heutigen Stand der Technik zumindest deutlich schlechter mit Magnesium. Nachwachsende Rohstoffe. Ein anderes Beispiel kann man auch sagen, erstmal positiver Effekt. Auf der anderen Seite, wenn ich die auf diese anderen Effekte, Bodenversäuerung und so weiter schaue, Landnutzung, was da dran hängt, wenn ich diese Aspekte mit reinnehme. Und ich glaube, das ist der Punkt, man muss holistisch gesamthaft drauf schauen. Und nicht nur aus der einen Dimension, ich habe jetzt 3 Kilo gespart, sondern ich muss immer sagen, und was sind die Nebeneffekte? Das ist die Rolle eigentlich der Nachhaltigkeit.
Also der Blick auf die Kollateralschäden, die man sozusagen mitnimmt.
Genau.
Und wo du gerade Stoff, Naturmaterialien nimmst, das sind alle Autohersteller gerade in meiner Wahrnehmung ganz, ganz groß dabei, Kunststoffe, recycelte Kunststoffe zu benutzen. Wenn man dann nochmal zweimal nachfragt, dann hört man ganz oft, ja, aber so verfügbar sind die alle noch gar nicht. Irgendwelche PET-Teppiche aus PET-Flaschen und so ein Kram. Wie ist da dein Blick drauf? Ist das sinnig, da sich so reinzubegeben in diese Ebene, wo die Qualität der Recyclinggüter aktuell, zumindest höre ich es immer wieder, gar nicht so vorhanden ist und auch Materialverfügbarkeit nicht da ist?
Ich meine, wir sehen ja im iX3 haben wir auch das Ganze. Wir haben in der Econir-Sitzvariante jetzt 100% PET für als Basismaterial fürs Garn genutzt, als Beispiel. Wir haben auch maritime Kunststoffe genutzt im Frank zu einem gewissen Anteil. Und da ist genau der Punkt. Technisch wäre vielleicht sogar noch ein bisschen mehr gegangen. Aber am Ende ist es ein Verfügbarkeitsthema. Wie viel von dem Rohstoff ist sicher verfügbar für eine Industrialisierung? Aber grundsätzlich, es geht ja auch darum, wir müssen ja diesen Wirtschaftszweig am Ende auch voranbringen.
Total.
Das heißt, ohne Nachfrage kein Angebot. Mhm. Und insofern muss man, glaube ich, auch da diese Anfangsinvestition jetzt eingehen. Man muss auch in diese Entwicklung mit reingehen, dass man es schafft. Es ist ja nicht einfach gesagt, ich ersetze jetzt ein Material durch ein anderes.
Total. Sondern
am Ende muss man sich dahin robben, dass die Eigenschaften gleich bleiben, dass die Qualität gleich bleibt und dass ich nachher wirklich wieder zu einem Premium-Produkt komme. Das ist ja unser Anspruch.
Ja, und dass du halt am Ende vor allem nicht so ein Palmöl-Thema schaffst, bei dem dann toll verarbeitendes Öl für die Nahrungsmittelindustrie und alles, am Ende ist aber halt nicht so gesund und wie es produziert wird, ist halt furchtbar. Aber genau, sonst kommen wir da. Weil meine Sorge ist, oder die ich dann immer wieder wahrnehme, wir setzen alles auf Meeresplastik im Beispiel und jetzt geht halt irgendwer her und kippt halt irgendwelches Plastik ins Meer, um es zu fischen, um so und so, guck mal, ja, aber habe ich gefischt. Damit ihr dann sagen könnt, unser Frank, jetzt nicht nur aus so und so viel, sondern aus 90%. Und dann sitzt jemand da und denkt so, ja, aber der Produktionsprozess war so ein bisschen fragwürdig. Also ja.
Das würde ich dir aber gern gleich noch einordnen, wenn ich darf.
Mir geht es eher also nicht um das konkrete Beispiel oder das Szenario, sondern eher um die Art und Weise, was sich dann schnell als so eine Art Greenwashing anfühlt. Und wie man vor allem dagegen auch vorgeht, aus Konzernsicht bei euch, wie ihr versucht, es so nachhaltig möglich auch aufzugleisen, dass das eben klappt.
Aber bleib bei dem Beispiel, was du gerade genannt hast. Maritime Kunststoffe bei uns heißt genau nicht, dass wir Kunststoff aus dem Meer fischen. Sondern das heißt an der Stelle, wir kaufen Netze in den Häfen ein, die getauscht werden müssen und kaufen diese Netze ein. Also wir verhindern, dass diese Netze nachher im schlimmsten Fall im Ozean entsorgt werden. Und das ist genau der Unterschied, dass es nicht darum geht, irgendwie man fischt da jetzt was raus und erzählt die tolle Story, sondern es geht am Ende darum, wirklich eine valide Story zu erzählen und wirklich auch nachweisbar entsprechend hier eine nachhaltige Lösung zu finden.
Okay.
Und das gilt für die anderen auch. Ich glaube, wir kommen am Ende aus recycelten Kunststoffen, aus recycelten grundsätzlich, also höheren Sekundärmaterialanteilen. Mhm. An dem kommen wir in der Dekarbonisierung nicht vorbei. Das ist einer der wichtigsten Stellhebel, um entsprechend den Fußabdruck zu reduzieren. Insofern ist unser Ansinnen natürlich, Techniken zu finden, um diese Anteile zu erhöhen, Lieferanten in der Kollaboration auch gemeinsam zu befähigen, dass man zukünftig diese Technologien einsetzen kann. Das ist einfach, dieses Spiel gehört zusammen und man kommt an, wenn man das Dekarbonisierung ernst nimmt, kommt man daran nicht vorbei.
Mhm. Witzigerweise, also aus meiner Wahrnehmung ist es zumindest so, dass der CO2-Fußabdruck von Autos im Allgemeinen erst mit dem Elektroauto so richtig Konjunktur bekommen hat, eigentlich in meiner Wahrnehmung gerne mit so einem Ansatz immer dieses Whataboutism, also ja, aber was ist mit diesen Elektroautos bei der Herstellung? Da haben wir ja so viel CO2 und so. Und am Anfang kursierten ja obskure Zahlen auch, die sicherlich auch dem geschuldet waren, wie man am Anfang eben Elektroautos produziert hat und Batterien. Aber da hieß es dann, ja, du musst mindestens 200.000, 250.000 Kilometer fahren, damit du den CO2-Fußabdruck aus der Produktion beim Fahren dann wieder reinholst. Das lohnt sich alles gar nicht. Wie kann man denn in diesem Umfeld überhaupt auf die wahnwitzige Idee, wir machen jetzt Elektroautos, um besonders nachhaltig zu werden?
Ich glaube, da muss man ein klein bisschen ausholen. Ich hatte ja vorhin über diesen ganzheitlichen Lebenszyklusansatz gesprochen. In dem gibt es eigentlich zwei wesentliche Elemente. Das eine ist die Lieferkette, das, was ich quasi in der Herstellung vereinfacht gesagt des Fahrzeugs und bei den Lieferanten an CO2 erzeuge. Und das andere ist die Nutzungsphase. Das Elektroauto hat an sich erstmal einen Vorteil. In der Nutzungsphase habe ich deutlich geringere CO2-Emissionen. Mhm. Die sind nicht gleich null, weil ich immer noch für auch einen Strom hat, Transportkosten etc. Das heißt, auch da fallen oder Transportemissionen, da fallen auch Emissionen an. Aber ich habe viel, viel geringere Emissionen in der Nutzungsphase. Das heißt, das Elektrofahrzeug hilft mir in der Nutzungsphase deutlich, die Emissionen zu senken. In der Herstellung, und das ist genau ja der Punkt, und das spielt nachher zusammen, in der Herstellung war in der Vergangenheit genau das, der Hochvoltspeicher hatte einfach einen sehr hohen Fußabdruck. Und erst durch Maßnahmen, die wir jetzt ergriffen haben, kommt man eigentlich runter. Euch ein Gefühl zu geben, der beim iX3 in der 50er-Position, die Batteriezellen machen 50% des CO2-Fußabdrucks aus, wenn ich keine Maßnahmen ergreife. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und deswegen ist es genau wichtig, in der Herstellung von dem Elektroauto den Fußabdruck zu senken, weil danach habe ich quasi automatisch geringe Emissionen.
Wie viel sind 50%? Kann man das irgendwie in echte Zahlen münzen? Wie viel Tonnen CO2 wären das dann beispielsweise?
Jetzt mal in iX3 in dem Beispiel hernehmen, einfach weil da die Zahlen am paratesten sind. Wenn ich jetzt, ich glaube, wir müssen immer schauen, womit vergleiche ich was. Wir wählen immer den Weg, dass wir am Anfang sagen, wenn ich auf den Industriedurchschnitt schaue, das heißt, es gibt eine Emissionsdatenbank, ich schaue mir an, mit welchen durchschnittlichen Emissionen bin ich jetzt gerade unterwegs in der Herstellung von Rohstoffen, Materialien etc. Wenn ich da hinschaue, dann steht ein iX3 erstmal bei ungefähr 20 Tonnen, die ich in dem Fahrzeug habe. Über die Maßnahmen, die wir umgesetzt haben, das heißt, wenn man jetzt mal so runterrechnet, ist linear, ist die Hälfte davon ist ungefähr dann die Zelle. Über die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, sind wir auf knapp 13,5 Tonnen pro Fahrzeug runtergekommen, also circa ein Drittel reduziert. Und damit natürlich sowohl an der Zelle als auch an den anderen Umfängen.
Also um ein Drittel auf ein Drittel.
Das heißt, bei um ein Drittel. Also wir sind bei 13,5. 20 auf 13,5 ist im Prinzip das, was wir gegenüber Industriedurchschnitt ohne Maßnahmen erreicht haben.
Was ja schon ein ganz schönes Wort ist. Aber wie ist es, wenn wir das jetzt vergleichen, beispielsweise zu älteren Modellen? Weil wir sehen ja auch immer wieder einen Progress zwischen unterschiedlichen Modellen beispielsweise. Und ich meine, ihr zahlt ja für den Strom am Ende auch Geld als Beispiel. Und wenn ihr weniger verbraucht und ein neues modernes Presswerk oder irgendwas anschafft oder eine neue moderne Lackiererei, habt ihr einfach weniger an E.ON oder wen auch immer zu bezahlen. Das findet ihr gut. Deswegen macht ihr das aus rein Eigeninteresse. Aber wenn wir das gegen irgendein anderes Modell, keine Ahnung, such dir eins aus, wo du sagst, du kannst es vielleicht sinnvoll vergleichen. Vielleicht ist auch ein iX3 oder ein i4, i5, keine Ahnung, was du gut findest als Vergleichsreferenz. Was wäre das da? Wie würde das ausschauen?
Beim iX3, wenn man es einfach erstmal platt vergleicht, ich habe gerade gesagt, ungefähr ein Drittel gegenüber dem Industriedurchschnitt, was wir reduziert haben. Gegenüber Vorgänge ist auch ungefähr ein Drittel.
Okay.
Das denkt man ja erstmal, wie passt das zusammen? Ich glaube, das ist, du kannst die Frage auch gerne noch stellen. Ich glaube, das wäre, du wolltest nee, die gleiche Frage stellen.
Einfach fort dann.
Also ein Drittel an gegen Industriedurchschnitt, ein Drittel gegenüber Vorgänger, klingt ja erstmal so, ist habt ihr ja gar nichts gemacht. Ich glaube, wichtig ist, man muss vergleichen, was hat denn der Vorgänger für Eigenschaften gehabt? Wenn ich jetzt mal den iX3 vergleiche zum Vorgänger, da sind einfach 300 Kilometer Reichweite dazwischen. Jetzt haben wir gerade gelernt, dass der Speicher und die Zelle den größten Einfluss haben. Das heißt, diese Reichweite hat einen riesen Impact. Und ich glaube, so muss man es sehen. Das heißt, wir haben eigentlich mehr reduziert als das. Wenn man den alten mit einer geringen Reichweite jetzt den neuen iX3 rechnen würde, wäre man natürlich in einem noch geringeren Fußabdruck unterwegs.
Man könnte ja umgekehrt sagen, man müsste jetzt eigentlich den Fußabdruck des alten hochrechnen, weil er ja weniger Speicher drin hat. Ja. Also, ja.
Und ihr sprecht da genau auch einen Punkt an. Es ist unheimlich schwer, diese Werte zu vergleichen. Weil die Technik im Allgemeinen entwickelt sich weiter. Das heißt, wenn ich jetzt etwas vergleiche, was vor 7 Jahren war, ich sag mal, ein CO2-Abdruck vom Stahl, Fußabdruck vom Stahl hat sich auch verändert in den letzten Jahren, hat sich reduziert. Unser Strommix hat einen geringeren CO2-Fußabdruck und so weiter. Deswegen ist es unheimlich schwer, diesen Vergleich wirklich sauber zu machen. Und wenn man dann noch über die Marken hinweg oder über die Hersteller hinweg geht, wird es noch mal schwieriger.
Aber jetzt können wir noch den netten Schritt machen. Vom iX3 gibt es ja quasi zwei Varianten dann am Ende oder von der neuen Klasse in dem Sinn. Einen Verbrenner und einen BEV, wie schaut es denn da aus? Also wie viel schlechter steht das Elektroauto da dabei dann? Ich gehe davon aus, es steht noch schlechter.
Ja, ich würde auch beim iX3 bleiben, weil da die Zahlen, glaube ich, am einfachsten sind.
Ja, das sind auch die aktuellsten wahrscheinlich.
Wenn ich den iX3, habe ich ja gerade gesagt, der steht bei 13,5 Tonnen. Wenn ich jetzt einen vergleichbaren Verbrenner hernehme, also einen aktuellen iX3 jetzt auch als Beispiel, dann stehe ich bei 9,9 Tonnen. Und jetzt kommen zwei Aspekte. Einmal haben wir zwischen dem X3 und jetzt dem iX3 nochmal in der Nachhaltigkeit, in der Zielführung CO2-Reduktion nochmal nachgelegt, haben einfach unsere Maßnahmen deutlich erhöht gegenüber den bisherigen Fahrzeugen. Ich glaube, das ist ein Aspekt. Das andere ist natürlich, der Hochvoltspeicher ist nicht drin. Das ist der Kernunterschied. Und damit fehlt halt ein großes Element.
Wie ist, aber dass ich noch kurz einhaken darf, jetzt laufen diese beiden Autos, die sehen optisch sich einigermaßen ähnlich. Aber laufen auf unterschiedlichen Plattformen. Wie viel hat denn jetzt beispielsweise die neue Klasse Plattform tatsächlich gebracht? Oder ist es diese, was müssen es sein, dann ungefähr 4 Tonnen Differenz, die da sind, oder 3,5? Ist es nur der Verbrenner, der das da rauszieht an CO2-Budget? Oder ist es auch wirklich das Drumrum, was halt dann mit der KLA-Plattform einfach alt ist, wenn man das so sagen kann?
Es ist natürlich, also es ist eine Kombination wie immer. Das heißt, das eine ist der Verbrenner, ich habe es ja vorhin gesagt, der Verbrenner, 50% kommen über den Hochvoltspeicher einfach ungefähr einen Umfang nochmal dazu. Das heißt, der Verbrenner hat erstmal, die anderen 50% sind relativ gleich zum Elektrofahrzeug. Okay. Weil ich habe Stahl, ich habe Alu, ich habe sonstige Materialien. Das heißt, dieser Kuchen bleibt erstmal relativ ähnlich.
Das heißt, die Plattform selbst hat auch gar nicht diesen CO2-Impact.
Natürlich, auch da haben wir jetzt zum Beispiel einen höheren Anteil an CO2-reduzierten Stahl eingesetzt und so weiter als gegenüber bei den anderen Fahrzeugen. Das ist diese gerade beschriebene Zielführung, dass wir einfach gesagt haben, wir wollen da jetzt ein Ziel erreichen, wir wollen uns verbessern. Damit haben wir natürlich da auch weitere Maßnahmen gezogen und umgesetzt am Ende.
Aber die kommen ja womöglich auch den Verbrennermodellen zugute, ne? Also
genau. Ja. Das ist genau der Punkt. Bei uns ist eigentlich CO2-Reduktion unabhängig von der Antriebsart und unabhängig vom Derivatsegment. Am Ende des Tages gibt es, sag mal, dieser 50%-Anteil, der ist in etwa in allen Fahrzeugen vergleichbar. Im Elektrofahrzeug kommt dann noch die Zelle dazu. Und alles, was wir jetzt machen, auch über die neue Klasse Technologien, was wir jetzt gerade machen, beispielsweise Hochvoltspeicher, davon werden jetzt auch Folgefahrzeuge profitieren, dass wir entsprechend mit neuen Zellen, mit reduziertem CO2-Fußabdruck auch in den neuen Fahrzeugen, die jetzt dann kommen, entsprechende Reduktionen sehen können.
Und trotzdem, also CO2 bei der Produktion sparen ist für Verbrenner und Elektroauto gleichermaßen ja wichtig, aber jetzt seid ihr auch nochmal auf einem ganz neuen Level, wie der iX3 gegenüber dem Verbrenner X3 seinen CO2-Rucksack kompensieren kann. Also vielleicht kannst du die Zahlen nochmal kurz einordnen, wo wir da jetzt inzwischen liegen im Vergleich zu den vorher angesprochenen 200.000 Kilometern, die kursiert haben.
Ja, das ist ganz spannend. Also die 200.000, wir waren in etwa bei 100.000 Mal in der Größenordnung, als wir angefangen haben. Und für mich jetzt.
Was heißt, wo wir angefangen haben?
100.000, also Vergleich Elektrofahrzeug versus Verbrennerfahrzeug.
Also Elektroauto muss 100.000 Kilometer gefahren sein, aber auf welches Fahrzeug referenzierst du da?
Ich gehe jetzt einfach mal auf den Durchschnittswert zu sagen. Ich möchte es einfach machen, ganz bewusst. Zu sagen, wenn ich hier drauf schaue, am Anfang ungefähr bei 100.000 Kilometern ist ein Verbrenner mit einem BEV CO2 gleich. Und dann kamen genau die Aspekte. Einmal in der Nutzungsphase kann ich reduzieren. Das ist ein Anteil natürlich, wo ich was holen kann. Gerade auch im Verbrenner kann ich dort was holen, aber auch im Elektroauto. Und dann kommt diese Lieferkette gerade beschriebene noch mit dazu. Und wenn ich diese Maßnahme jetzt spiele, ist nachher die Zelle genau das. Wenn ich die Lieferkette reduziere am Anfang, dann kann ich diesen Break-Even-Punkt, wie wir es gerade nennen, auf knapp 20.000, 25.000 Kilometer beim iX3 reduzieren. Je nachdem, welche Art von Strom ich nutze. Also ob ich einen EU-Energiemix nutze oder ob ich erneuerbare Energien nutze, zwischen 19.000 und 21.000 Kilometer in der Größenordnung beim iX3 bei der 50er-Position.
Das ist ein ganz schönes Wort. Das heißt, ich muss rund 20.000 Kilometer fahren mit einem normalen Strommix, also jetzt hier an der Wallbox, oder eben, die muss dann auch nicht zwanghaft per PV funktionieren ausschließlich. Dann fahre ich nur 20.000 Kilometer mit dem Auto und dann bin ich auf dem gleichen Level, wie wenn ich einen Verbrenner gekauft hätte.
Genau. Und der durchschnittliche X3-Kunde fährt ungefähr 20.000 Kilometer im Jahr. Das heißt, wir sind bei einem Jahr, nach einem Jahr sind Verbrenner und ein Elektrofahrzeug, ein vergleichbares, auf dem gleichen CO2-Niveau.
Beziehungsweise ab dann verliert ja dann der Verbrenner, wenn ich es richtig verstehe.
Weil der Verbrauch logischerweise in der Nutzungsphase halt prinzipbedingt höher ist.
Genau, weil der ab Jahr 2 weitergeht und beim E-Auto dann einigermaßen, also viel langsamer steigt.
Genau. Und das ist nicht nur beim iX3, sondern wir werden das jetzt auch bei allen Fahrzeugen, die jetzt dann kommen werden, sehen, dass wir im Zeitraum von 1 bis 2 Jahren immer diese CO2-Neutralität hinbekommen werden.
Mhm. Sind diese 1-2 Jahre auch on the long run die Perspektive? Also weil es halt einfach nicht anders geht in deinen Augen? Also wenn du jetzt mal in die Zukunft schaust, was ihr da plant, überlegt, oder wird man irgendwann das auf, keine Ahnung, ein halbes Jahr, ein Vierteljahr runtertrimmen können? Was ist da euer Ziel oder deine
ja, es kommt Vision. Jetzt darauf an, ist schwer jetzt faktisch einzuschätzen, weil so weit in die Zukunft ist es auch im Automobil schwierig zu schauen, was dann wirklich passiert. Ich mache es anders. Ich sage dir mal, wenn ich das Beispiel Net Zero nehme und sage, ich möchte 90% reduzieren, da muss die Reise da logischerweise weitergehen, weil ich da sonst gar nicht hinkomme.
Mhm. Okay. Das heißt, das batterieelektrische Auto wird irgendwann gleich starten oder wie der Verbrenner. Aber woran wird es dann liegen? Ich versuche gerade einfach nur zu überlegen, wie kann man das überhaupt schaffen? Indem man dann vielleicht die Logistik anders aufzieht und nicht mehr die ganzen Brenner hier baut, sondern irgendwann übersieht, dass die dann, also dass man den in Anführungszeichen künstlich CO2 aufbrummt? Oder
wie? Nein. Ich meine, die Frage ist ja die, wie, und deswegen ist es so schwer zu beantworten, wie entwickeln sich die Verbrenner weiter? Was habe ich dort für einen Aufsatzpunkt? Welche Maßnahmen gebe ich einem Verbrenner weiterhin mit? Den kann ich ja auch weiter reduzieren. Mhm. Wenn ich aber zu Net Zero kommen will, irgendwann. Dann rede ich darüber, dass der BEV-Share einfach deutlich größer wird. Und dann wird dieser Vergleich irgendwann auch irrelevant, weil ich am Ende im Wesentlichen halt noch Elektrofahrzeuge habe. Mhm. Und deswegen ist es wirklich schwierig zu beantworten, wo da genau der Vergleichspunkt ist und wo die Kilometer rauskommen. Der Anspruch ist natürlich, vor allen Dingen den BEV als einfach unser Zukunftsfahrzeug auch weiter herunterzubringen im Fußabdruck und damit die Absolutemissionen zu reduzieren. Das ist ja das, was dahinter steckt.
Es wird ja auch bei solchen Vergleichen, gerade wenn sie so ausfallen, wie ihr jetzt dargestellt habt, immer wieder Zweifel ergeben. Also trau keiner Studie, die du nicht selber gefälscht hast, so nach dem Motto, wie ermittelt ihr eure Zahlen und warum glaubst du, dass man denen trauen kann?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich hatte es vorhin gesagt, die beste Substanz hilft nicht, wenn ich sie nicht belegen kann am Ende.
Ja.
Und was machen wir an der Stelle? Es gibt einen ISO-Standard, nachdem wir das Ganze berichten und auch bewerten. Und wir lassen dann am Ende wirklich vom TÜV extern das Ganze zertifizieren, lassen uns dort prüfen, legen alle Belege vor und lassen uns extern zertifizieren, dass das, was wir anrechnen und was wir anrechnen können, auch valide ist. Und damit haben wir extern zertifizierte Werte. Das ist genau unser Anspruch, weil die Frage ist ja gerechtfertigt. Warum sollte ich euch eigentlich glauben? Und deswegen haben wir diesen Weg gewählt der externen Zertifizierung und haben unseren Vehicle Footprint, wie der heißt, extern zertifizieren lassen.
Das klingt irgendwie abgefahren aufwendig, wenn ihr das so macht. Wie aufwendig ist es tatsächlich? Also wie viel, keine Ahnung, 100.000 Leute sitzen auf diesen Prozessen dann, um das abzubilden?
Na, 100.000 sind es zum Glück nicht, aber...
Nein, aber das klingt unfassbar furchtbar. Wenn die ganze Lieferkette, jedes Schräubchen, jedes Stück Plastik, jeder Verschnitt irgendwo, der anfällt, muss ja irgendwie gewogen, katalogisiert und vermerkt werden.
Ja, wir sind
jetzt zum
Glück in der digitalen Zeit. Das heißt, wir haben natürlich, es gibt viele Daten, die schon in den Systemen auch vorhanden sind. Und am Ende des Tages geht es ja darum, dass man für jedes Fahrzeug, wenn ich es mal beschreibe, am Ende gibt es eine Stückliste, aus was für Teilen besteht das Auto. Und für jedes Teil in dieser Stückliste muss man eigentlich schauen, aus welchen Materialien besteht das Ganze. Gibt es aber auch zum Glück Datenbanken und gibt es auch entsprechend von beispielsweise Lieferanten, stellen uns das zur Verfügung. Das heißt, wir können nachher für jedes Bauteil sagen, wie ist es zusammengesetzt, aus welchen Materialien. Und dann kommt der spannende Punkt eigentlich, das sind dann erstmal wieder Emissionsdatenbanken, aus denen man das zieht. Und dann sind wir wieder beim Gleichen wie vorher. Jetzt muss ich sagen, und was habe ich an Maßnahmen ergriffen, um diesen Wert zu reduzieren?
Oder auch zu validieren. Ich stelle mir jetzt auch vor, dass dann der Lieferant natürlich sagt, ganz wenig, weil wir wissen, ihr wollt ganz wenig.
Nein, es ist ja schon, es muss ja nachgewiesen werden. Also in der Nachhaltigkeit ist es immer so, dass jede Zahl belegt werden muss. Das heißt, wir berichten nur Zahlen, die auch belegt sind. Und selbst wenn wir glauben, dass in einem Bauteil was drin ist, wir aber keinen Beleg dafür haben, dann rechnen wir es nicht an.
Okay.
Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt am Ende, weil es hilft uns nichts, wenn wir tolle Zahlen verkaufen, die aber nicht belegen können. Das heißt, unser Anspruch ist ganz klar, Nachhaltigkeitskommunikation und Nachhaltigkeitszahlen müssen validiert sein, die müssen valide und robust sein und die gibt es nur dann, wenn sie auch belegt sind.
Mhm. Wie viel macht ihr da jetzt aus BMW-Gründen heraus und wie viel ist da dann auch das, was ihr machen müsst? Also wir haben ja immer vom kriege das Wort immer nicht zusammen. Lieferketten, Nachhaltigkeit, du kannst es besser, Gerd, als ich, glaube ich.
Schifffahrtsgesellschaftskompetenz.
Genau, also dieses wunderbare Lieferketten-Nachhaltigkeitsgesetz oder wie es auch immer heißt, entschuldige dafür, das ja dann abgeschwächt werden sollte, musste, tat und Co., weil es so umfangreich und aufwendig war. Warum bespreche ich es an? Weil es ja gesetzliche Pflichten gibt und es gibt Unternehmen, die tun mehr, weniger anders. Was ist da euer Anspruch? Seid ihr über den Mindestanforderungen, die all diese Regularien, ich will es nicht wieder sagen, euch aufgedrückt wurden?
Auch da ist es wieder ein Stück weit eine Mischung. Also die regulatorischen Anforderungen nehmen ja gerade Stück für Stück zu. Paris ist ja ein Commitment, da haben wir uns selbst zu verpflichtet. Das ist eine Selbstverpflichtung, die wir uns auferlegt haben. Also insofern ein Anspruch, den wir uns selber gesetzt haben. Mhm. Über zum Beispiel die Altautoverordnung kommen jetzt gerade ja regulatorische Vorgaben für, was muss ich beispielsweise an Post-Consumer-Materialien etc. wieder einsetzen. Und ich glaube, das ist der Punkt, es wird jetzt immer mehr Regulatorik geben. Heute ist es eher ein Anspruch, den wir gesetzt haben. Mhm. Es wird aber mehr Regulatorik kommen und das sehen wir jetzt an vielen Stellen, Batteriepass, auch regional unterschiedlich, gibt es immer mehr Anforderungen, die gerade entstehen.
Ist es gut in deinen Augen oder ist es überfällig oder eigentlich unnötig?
Die Frage ist immer, wofür brauchst eine Regulation? Am Ende ist es ja auch ein Impuls, weil wie triggere ich jetzt eine Branche, dass sie stärker auf zum Beispiel Sekundärmaterialien umschwenkt, wo es doch erstmal ein Aufwand ist und wo ich erstmal was umstellen muss und wo ich was ändern muss. Und der Regulator hilft in dem Moment natürlich, dass man eine Branche entwickelt, dass man dort auch Verfügbarkeit am Ende erhöht von Materialien und dafür in Summe einen Push erzeugt. Insofern am Anfang hilft es, dann ist die Frage nur, wie geht die Reise weiter? Wenn es dann zu kleinteilig wird und überreguliert wird, hilft es uns nichts. Als Impuls ist es natürlich erstmal hilfreich.
Wie ist da dein Gefühl gerade? Wird es überreguliert werden? Ist es gut, wie es ist? Also ich meine, ich kenne deinen Job ja nicht im Detail, aber ich stelle mir das ganz entspannt vor, weil du sagen kannst zu deinen Chefs und sagen, wir müssen aber, sorry, wir müssen hier. Und dann kannst du schön deine Zahlen und auch, ich gehe davon auch aus, dass du das natürlich mit einem gewissen einer Überzeugung auch alles machst. Dass du findest auch gut, dass ihr das tut. Auch wenn es dann vielleicht einen Euro mehr kostet, weil du den Grund siehst dafür und irgendwie den Purpose hast dabei. Ja. Und dann ist es für dich auch eine einfache Argumentationsgrundlage, wenn du nicht sagst, wir machen das, weil wir es irgendwo mal auf den Zettel geschrieben haben, aber den kann man ja verschwinden lassen, sondern die Jungs mit den Paragraphen sagen, wir müssen das machen.
Aber es sind ja zwei Sachen. Ich habe ja gerade gesagt, der Regulator hilft mir jetzt gerade gar nicht.
Deswegen,
also das heißt, für 2030 hilft mir kein Regulator, weil das ist der Eigenanspruch, den wir an der Stelle haben. Aber die Regulatorik hilft natürlich trotzdem die Branche, auch die ganzen Lieferketten etc. Damit zu transformieren. Da geht es ja darum, wenn ich über einen Stahl rede, der transformiert sich nicht von selber. Da muss ich irgendwo einen Anreiz schaffen. Es darf nur nachher...
Kauft nur noch den guten Stahl.
Man muss ja trotzdem, man muss ja verfügbar sein, auch ein Stahlwerk muss sich umbauen etc. Deswegen, da hängt viel, viel mehr dran. Und deswegen ist genau die Frage, auch das Thema Net Zero sorgt halt dafür, dass überall eine Transformation stattfindet, in den Lieferketten, bei den Rohstoffherstellern und so weiter. Ich glaube, das ist der positive Effekt von dem Ganzen. Überregulierung ist halt dann schwierig, wenn wir jetzt regional beispielsweise völlig unterschiedliche und gegenläufige Themen haben. Wir haben im Wesentlichen Weltautos und wenn wir jetzt anfangen, dass wir in den USA, in China und in Europa völlig gegenläufige Vorgaben hätten, das wäre dann irgendwann ein Problem.
Aber hast du da Beispiele? Das ist schon da, also zeichnet sich das schon ab?
Sehe ich im Moment noch nicht. Wir sehen einfach nur, dass grundsätzlich die Regulierung zunimmt und dass immer mehr Ideen im Umlauf sind.
Okay.
Was ich noch ganz spannend finde, im Endeffekt, wenn ihr davon sprecht, dass BMW CO2-neutral werden will, dann bezieht ihr ja die Nutzungsphase eurer Produkte mit ein, obwohl ihr die ja eigentlich also nicht beeinflussen könnt. Ihr fahrt ja nicht alle Autos selber irgendwie rum und spart dabei oder so. Warum macht man das? Also man könnte sich als Unternehmen ja auch hinstellen und sagen, also ich mache hier ein möglichst CO2-armes Produkt und was die Kunden damit machen, kann ich ja nicht beeinflussen.
Ich glaube, das ist genau der Punkt dieses Lebenszyklusansatzes. Es ist zu kurz gesprungen zu sagen, hey, ist doch aus dem Werkstor raus, wunderbar, Problem gelöst. Es ist ja zu kurz gesprungen. Wenn ich jetzt in unseren Konzernbericht schaue, hatten wir letztes Jahr ca. 70% der CO2-Emissionen sind durch die Nutzungsphase entstanden. Das ist in etwa das, was wir heute haben mit dem aktuellen BEV-Share etc. Und diese 70% sind natürlich damit ein wesentlicher Anteil. Und wir schauen halt auf die Gesamtemissionen, die wir erzeugen. Und deswegen rechnen wir immer auch mit 200.000 Kilometern Laufleistung und dem Fahrzeug quasi so, wie es beim Kunden erstmal dann im Realbetrieb auch auf der Straße steht.
Mhm. Müsst ihr das machen oder wollt ihr das machen?
Das wollen wir in dem Fall machen. Das heißt, wir haben diese 200.000 Kilometer gewählt und wir müssen grundsätzlich nach der CSRD entsprechend einen Lebenszyklus komplett berichten.
Aber das heißt, ihr könnt jetzt auch da reinschreiben, unsere Autos halten nur, wäre vielleicht nicht auf der anderen Seite marketingmäßig so ein Kicker, aber sagen, die fahren nur 120.000, dann hättet ihr ein relativ zügiges Plus gemacht, oder?
Netter Gedanke,
aber... So, ich meine, der Aktionär wird diskutieren, schätze ich mal.
Deswegen, ich habe ja vorhin gesagt, wir haben eine Baseline.
Ja.
Und die Baseline in 2019 hat natürlich auch eine Prämisse.
Mhm.
Und das heißt, wenn ich jetzt die Kilometerleistung ändere, muss ich auch die Baseline anpassen. Und damit komme ich natürlich...
Nicht lange genug nachgedacht.
Ja, Entschuldigung. Aber umgekehrt ist es ja dann so, wenn die Nutzungsphase so eine große Rolle spielt für eure Gesamtbilanz, dann müsstet ihr ja eigentlich... noch mehr Interesse haben, möglichst schnell einen großen E-Auto-Anteil zu haben.
Ich glaube, das Interesse von uns als BMW allein reicht halt nicht aus, weil am Ende geht es ja darum, dass wir die Kundenanforderungen treffen. Das ist, glaube ich, der relevante Punkt. Der Kunde muss auch die Elektrofahrzeuge kaufen wollen. Und deswegen sind wir derzeit ja technologieoffen aufgestellt und bieten wirklich in allen Antriebsarten hier Fahrzeuge an, weil es in den Weltregionen, ich habe gerade gesagt Weltauto, das heißt, wir wollen ja mit einem Konzept die Welt erschlagen, in jeder Region die spezifischen Herausforderungen zur Ladeinfrastruktur etc., zur Verfügbarkeit entsprechend abdecken zu können. Glaube ich, ein wichtiger Punkt.
Weil du es jetzt gerade schon angesprochen hast, die Kunden müssen es wollen. Also was glaubst du, warum geht der Elektroauto-Hochlauf nicht so schnell, wie mancher vielleicht vorher gedacht hat oder wie wir es uns wünschen würden?
Der Mensch ist erstmal ein Gewohnheitstier und das, was er kennt, das schätzt er auch erstmal. Ich glaube, das ist der eine Punkt. Der nächste ist, ich habe es gerade schon angerissen, es sind unterschiedliche Phasen beim Umstieg. Also jeder, der vom auf ein Elektroauto umgestiegen ist, der hat das ja schon mal durchlebt. Das eine ist, das ist teuer in der Anschaffung. Das nächste ist, ja, hält das überhaupt? Wie ist denn die Haltbarkeit? Wie ist der Restwert am Ende von dem Auto? Nächster Aspekt. Dann geht es darum, kann ich laden? Komme ich weit genug? Und diese Phasen muss man im Prinzip durchlaufen. Und dann kommt das nächste auch, was passiert jetzt extern? Also sowas, was jetzt gerade, du hast es eingangs angesprochen, wenn die Preise jetzt für Mineralöl entsprechend nach oben gehen und auch damit wie Benzinpreise nach oben gehen, ist das auch wieder etwas, was zum Umdenken führt, wo man sagt, na, ist doch super, der Strompreis, der schwankt gar nicht so stark mit, weil der längerfristig abgesichert ist. Das heißt, da sind wir deutlich stabiler unterwegs. Und so kommen ganz viele Facetten dazu, dass man diese Transition einfach immer unterschiedlich schnell auch ist. Die Produkte sind es nicht, sage ich ganz offen, weil jetzt nehme ich wieder den iX3 mit 800 Kilometern Reichweite oder den i3 mit ca. 900 Kilometer oder bis zu 900. Da gibt es keinen Grund mehr, auch mit den Ladegeschwindigkeiten nicht mehr so ein Auto zu fahren. Wenn, dann sind es gerade die anderen genannten.
Ich wollte gerade sagen, da kommen sowas wie Restwerte rein beispielsweise, die ja auch krass sind. Wenn dann das Auto plötzlich signifikant an Wert verliert. Ich habe kürzlich zum Spaß, und der Gedanke festigt sich bei mir irgendwie immer noch sehr, auch wenn es eine andere Marke ist, aber ich habe gesehen, du kriegst bei mobile.de einen Mercedes EQS ich meine, es waren 43.000 Euro. Dieses Auto hat mal über 120.000 Euro gekostet. Das ist jetzt kein schlechtes Auto gewesen. Schön und so. Können wir drüber streiten, aber die Restwerte knallen ja ordentlich rein. Also, ja, bitte.
Gleichzeitig sieht man schon auch, also jetzt steigen die Notierungen für gebrauchte Elektroautos natürlich wieder an, weil die Leute jetzt merken, könnte man sich ja die teuren Spritpreise sparen mit so einem Ding. Und ich würde jetzt an der Stelle mal einen kleinen Exkurs wagen, weil wir gerade bei den Gründen waren, warum die Leute rational keine Elektroautos kaufen. Und du hast es ja schon angesprochen, da ist ja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, das ist ja viel auch, wie soll ich sagen, nicht wohl überlegt, sondern so aus der Intuition rausgemacht. Und ich habe gestern was gehört über Reaktanz. Das ist mir schon sehr oft begegnet. Und Reaktanz heißt ja die Motivation von Leuten, denen angedroht wird, man schränkt ihre Freiheiten ein, diese wieder zurückzuerlangen. Und in dem Zusammenhang ist natürlich das Verbrenner aus, wie es immer apostrophiert wird, total spannend. Ich finde, da hat man es quasi geschafft, den Leuten das Gefühl zu geben, mit dem Elektroauto kriegen sie nicht was Neues dazu, nämlich so ein Elektroauto, sondern man nimmt ihnen das Altbekannte, das, was sie gewohnt sind, weg, weil das wird ja dann verboten. Jetzt wissen wir, es wird ja nicht verboten, also keiner geht in deine Garage und holt dir heizungshammermäßig deinen Verbrenner raus.
Deine Gasheizung,
sondern,
genau.
Ja. Im Endeffekt geht es hier nur darum, irgendwann mal einen Endpunkt zu setzen, was ja auch euer Ziel sein muss, in der Nutzungsphase weniger CO2, also fahren wir alle elektrisch und wenn wir irgendwann mal keine Verbrenner mehr bauen, dann fahren wir halt nur noch elektrisch und so weiter. Aber was glaubst du, wie groß, also du kennst es ja wahrscheinlich auch aus dem Unternehmen, wie groß ist die Wirkung von so einer, sag ich mal, leicht verunglückten Maßnahme?
Ich glaube, es führt erstmal zu viel Diskussion und auch Blindleistung an allen Stellen, weil wir führen viele Diskussionen. Am Ende, ich bin immer wieder bei dem Punkt, der Kunde ist nachher auch der, der ein Stück weit mitdefiniert, was wir auch anbieten. Und die Diskussion mit dem Regulator ist jetzt eine Überlagerung in dem Ganzen. Wir müssen am Ende auch diese Zielwerte, die man setzt, erreichen können, die müssen realistisch sein. Und ich glaube, diese Diskussion findet ja jetzt gerade statt, wie erreichbar sind die Ziele. Es muss auch am Ende jetzt mal aus meiner ganz egoistischen Perspektive auch noch eine Automobilwirtschaft geben, die ja doch gerade auch in Deutschland und auch in Europa eine wichtige Industrie ist. Das heißt, am Ende ist es genau da auch wieder ein Abwägen, wo geht da die Reise hin und wohin einigt man sich am Ende?
Ein Thema ist auch noch, weil das von den Gegnern von Eodos ja auch so oft angeführt wird und wir jetzt auch kürzlich erst den Podcast mit Christian Hanisch hatten, der das Thema Batterie-Recycling macht. Ihr lasst ja Zellen letztendlich fertigen, also fremd. Und viele Eodo-Gegner haben ja häufig das Thema mit, ja, was passiert mit den alten Batterien? Die brennen dann irgendwo ab und dann ist es alles furchtbar. Wie handhabt ihr das dann mit dem Recycling, auch um diesen ganzheitlichen Ansatz mal noch vielleicht aus der Warte aus abzubilden?
Ja. Ja, ist eine gute Frage. Wir haben ja vorhin auch, habt ihr das Thema Restwerte angesprochen. Der Speicher ist einfach auch ein großer Restwert. Also das muss man auch nochmal ganz dazu sagen. Erstmal, die Speicher halten deutlich länger, als man ursprünglich angenommen hat. Das heißt, die Lebensdauer der Hochvoltspeicher ist inzwischen deutlich höher. Das heißt, ich hoffe, wir werden sie nicht so schnell wiedersehen. Das ist auch das, was wir gerade erleben. Wenn sie zurückkommen, wir haben jetzt gerade eine Kooperation mit SKTES Rotterdam, wo wir im Prinzip das Speicher-Recycling auch erproben. Das heißt, das eine erstmal lange nutzen und weiter nutzen. Das nächste ist, wenn es irgendwann wirklich am Ende ist, die Rohstoffe trotzdem, die wertvollen, auch wieder zu gewinnen und in einem Closed Loop wieder zurückzuführen. Und dort versuchen wir mit SKTES jetzt im Prinzip auf erstmal einer Basis von auch Versuchsteilen und ersten Rückläufern, die kommen, diesen Prozess zu etablieren und zu erproben und dann entsprechend im nächsten Schritt zu skalieren, um die wertvollen Rohstoffe einfach wieder zurückzubringen.
Ein großes Thema bei dem ganzen Recycling ist ja, bevor dem, was du sagst mit SKTES, irgendeine Form von Second Life, Reuse beispielsweise. Gibt es da Projekte, konkrete Planungen? Auch beispielsweise, wir sehen in der Batterieindustrie ja häufig unfassbar krasse Technologiesprünge, dass ihr dann irgendwie sagen würdet nach 5 Jahren, hey, also mit der Zelltechnologie, wie wir es geplant haben, wir kriegen was zum gleichen Preis, was signifikant besser ist, aber wir haben jetzt unserem CATL oder wem auch immer gesagt, wir nehmen das ab und dann muss man das irgendwie anders nutzen oder was auch immer. Gibt es auch andere Projekte, wo ihr sagt, ihr würdet Reuse, Second Life oder irgendwas in der Art forcieren oder auch schon in der Pipeline haben?
Piloten gibt es an der Stelle. Also auch
aber so richtig groß und echt noch nicht.
Was heißt jetzt so richtig groß und echt? Also im Sinne von beispielsweise, dass wir Hochvoltspeicher als Energiespeicher nutzen und bei uns auch pilothaft jetzt in Betrieb haben an einzelnen Standorten. Das ist ein Aspekt, aber natürlich jetzt nicht im großindustriellen Standard, dass wir unsere Hochvoltspeicher irgendwo als Speicherfarm nutzen.
Warum nicht? Weil da gibt es immer dieses, das habe ich hier im Podcast, glaube ich, auch schon 100 Mal gesagt, man muss ja beispielsweise auch Zellen oder Batterien nachhalten für Kunden, denen irgendwie das Teil doch hops gegangen ist oder es gab einen Unfall oder Ausschuss oder Probleme passieren halt einfach. Und bei Smart meine ich damals, hätte Mercedes das in irgendeinen externen Batteriespeicher geworfen, um auch nur die Teile zu balancen die ganze Zeit. Und die sind halt am Energiemarkt und arbeiten dort und versuchen da ein bisschen mitzuhelfen, in Anführungszeichen, die Energiewende zu machen. Und gleichzeitig ist es eine lebenserhaltende Maßnahme für diese Zellen. Ist ja an sich ein total plausibles, cooles Projekt, aber ich habe nach diesem Projekt, auch wenn die immer erzählen, dass es ganz arg toll ist und ganz arg großartig, von keinem anderen Autohersteller gehört, dass er sagt, ja, wir lagern unsere Batterien auch da. Jetzt mal so Charging Hubs von Audi und so mal beiseite, die dann da irgendwie 30 Batterien unter irgendeine Lounge legen, sondern das wirklich in einem relevanten Maßstab ins Energienetz hängen, wofür die cool wären. Und
das sind aber genau die Themen, die gerade noch in der Entwicklung sind. Ich meine, die Elektromobilität, die ist zwar jetzt auch schon ein paar Jahre alt, aber in der Skalierung geht es halt jetzt gerade erst wirklich in die Breite und geht gerade erst los. Mhm. Deswegen beschäftigen wir uns jetzt pilothaft halt mit diesen Themen. Und wie die Reise weitergeht, ich kann es noch gar nicht sagen.
Okay. Mhm. Aber glaubst du aus der Nachhaltigkeitsgesichtspunkte, die ja dein Hauptberuf ist, dass das ein Thema werden wird? Oder glaubst du, das wird immer nur so ein Nebenkriegsschauplatz sein?
Das ist am Ende eine unternehmensstrategische Frage, weil am Ende gehe ich dann in ein neues Geschäftsfeld und bin auf einmal im Energiemarkt tätig. Und diese Entscheidung muss das Unternehmen halt für sich erstmal treffen, ob man diesen Schritt gehen möchte und damit auch natürlich eine neue Komplexität wieder mit reinbringt ins Geschäft.
Okay, verstehe.
Ein Gedanke, der ist mir vorher noch untergekommen, weil wir drüber gesprochen haben, was ist die Vision, und Autofahren ist grundsätzlich eine Umweltsauerei oder auch nicht. Wenn wir jetzt davon ausgehen, wir sprachen von 9,9 Tonnen CO2 und 13,5. Das heißt, die Differenz von 3,6 Tonnen zwischen dem Verbrenner und dem BEV haben wir nach einem Jahr etwa kompensiert. Daraus erschließt sich auch, dass man mit einem Verbrenner im Jahr ungefähr 3,6 Tonnen eben CO2 emittiert, nur durch die Nutzung. Das ist dann super viel weniger beim BEV. Und wenn man dann die 13,5 Tonnen verteilt und die Nutzungsphase und das auf den Lebenszyklus praktisch umlegt, also als durchschnittliche Belastung pro Jahr an CO2, die ich mit dem Autofahren verursache. Wie würdest du das jetzt, du kannst es wahrscheinlich, wenn du dich länger damit beschäftigt hast, einordnen zu anderen Lebensbereichen? Also wie viel CO2 emittieren wir pro Jahr dafür, dass wir warm zu Hause sind, dass wir was essen oder dass wir reisen? Also kann man das ungefähr so einordnen?
Muss ich ehrlich sagen, habe ich die Zahlen nicht komplett parat im Kopf. Automobilmobilität ist ja in Summe, glaube ich, die Großindustrie, Schwerindustrie ist nach wie vor der größte CO2-Emittent. Ich glaube, 50% gehen ja in Deutschland fast auf den Stahl alleine raus. Wenn ich nach Duisburg schaue, ist ja schon gerade in der heutigen Stahlroute einfach riesige CO2-Mengen unterwegs. Da ist die Mobilität als solches deutlich geringer.
Mhm. Aber zu den anderen Bereichen, also einfach das, was den Ich stelle mir so die Frage, kann Luisa Neubauer, und jetzt exemplarisch rausgenommen, als Umweltaktivistin irgendwann Auto fahren oder wird sie immer Bahn fahren müssen? Auch wenn sie es vielleicht nicht will oder will, ist vielleicht wurscht, aber um das plakativ zu halten. Also wird es irgendwann gehen, dass wir auf einen gewissen Break-Even kommen oder auf ein Gleichlevel, dass alle Tätigkeiten, die du irgendwie reduzieren kannst, wie dass du dich vegan ernährst beispielsweise und versuchst irgendwie da regional nur und nicht deine Südfrüchte aus. Boah. Wenn man einfach das alles reduziert, dass das Autofahren da auch mit in diese Klasse kommt, das kann schon okay sein.
Ich glaube, es wird sich halt alles relativ verbessern. Das heißt, wenn ich das System anschaue, werde ich, und das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, werde ich auch in anderen Industrien, in anderen Zweigen, werde ich diese Verbesserung sehen. Mhm. Und damit verbessern sich erstmal alle Umfänge. Und wenn ich jetzt auch schaue auf die Bahn, die auch Energie braucht, wenn die elektrische Energie im Fußabdruck nach unten geht und damit auch die Bahn wiederum weniger braucht, es spielt ja alles zusammen. Und auch da wieder die Frage, betrachte ich immer, vergleiche ich Äpfel mit Äpfeln? Also vergleiche ich nur die Fahrt mit dem Auto versus die Fahrt mit der Bahn? Oder vergleiche ich auch den kompletten Streckenbau eines Bahnnetzwerkes mit x Millionen Tonnen, die ich an Stahl und an Zement und sonst was alles verbrauche? Mhm. Ich glaube, man muss streng immer drauf schauen, welchen Betrachtungsumfang habe ich. Und ich kann nicht immer nur die reine Nutzung vergleichen, weil am Ende habe ich ja trotzdem erstmal die Investition gehabt.
Ja. Sehe ich, ich glaube, dann kommen wir nur vom Hundertsten ins Tausendste, weil da müssen wir alle Brückensanierungen in Deutschland. Ich dachte gerade, hier in Stuttgart ansende ich mit Stuttgart 21 mit, okay, oh die Bahn hat verloren. Dann dachte ich so, Moment, aber die ganzen Brücken, die gerade, ich weiß nicht, ob wir, dann kommen wir wirklich vom Hundertsten ins Zehntausendste, wenn wir das so feingliedrig aufgrößen.
Aber deswegen finde ich es auch so schwierig, das immer eins zu eins genau zu vergleichen. Man ist es nach einer Einordnung von, ich vergleiche es relativ zueinander, aber absolut gesehen, ich habe halt Investitionen. Ich muss halt auch da, ich muss Infrastruktur bauen etc. Und wenn ich das alles mit reinnehme, wie gesagt, die ganze Zementindustrie, Stahlindustrie, Baustahl, das sind einfach die größten Emittenten am Ende. Mhm.
Okay. Hast du noch was, Gerd?
Nein.
Nein. Dann sind wir am Ende angekommen des Podcasts. Fast. Wir haben nämlich noch kurz die A-B-Fragen am Ende auch für dich. Das heißt, du darfst dich kurz für das Für oder Wider des jeweiligen Frage entscheiden. Machen wir es ganz schnell. Bist du eher der Typ Streamingdienst oder CD und Schallplatte?
CD und Schallplatte.
Okay. Ferrari oder Tesla? Und nein, du darfst nicht BMW sagen.
Ferrari.
Okay. Apple oder Google?
Apple.
Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
Altes Bauernhaus auf dem Land.
Auto oder Fahrrad?
Ehrliche Antwort, Auto.
Okay, die Frage ist, warum hätte es eine unehrliche gegeben? Im Auto dann vorne oder hinten?
Vorne.
Mit was bist du heute hergekommen?
Mit einem iX.
Okay. Wenn du vorne sitzt, Fahrer oder Beifahrer?
Ich fahre sehr gerne Auto.
Bist du ein guter Fahrer?
Ich habe zumindest alle BMW-Fahrausbildung genossen, war schon auf der Nordschleife und im Testfahren unterwegs. Insofern war ich mal nicht schlecht.
Du bist ja Testfahrer gewesen. Was für eine hohle Frage. Sei es drum. Datenschutz und AGBs. Aluhut oder Accept All? Was bist du eher?
Accept All.
In Sachen Wunsch-Adrenalinpegel bist du eher Motorradfahrer oder lieber entspanntes Fliegenfischen?
Also ich fahre nicht Motorrad, ich würde auch nie Motorrad fahren, aber Adrenalin ist grundsätzlich schon ganz gut.
Okay. Star Wars oder Star Trek?
Star Wars.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Steak oder Falafel?
Falafel.
Und Nachteule oder Lerche?
Lerche.
Okay, ja, Autoindustrie.
Jetzt eine Nachfrage zu einer Antwort auf die AB-Fragen. Bei Ferrari oder Tesla hast du gewählt wegen des Antriebsprinzips oder wegen der Marke?
Für mich ist, du sprichst den Punkt schon fast an, ich finde die Heritage, die Marke, die Markenstärke, die Tradition, die Wurzeln, einfach alles, was mit dranhängt, da hat Ferrari einfach wahnsinnig viel zu bieten. Und darum geht es mir, also vom Antriebskonzept her wäre ich sofort bei Elektroauto. Wenn ich aber über die Emotion schaue und ich bin gar nicht beim Antrieb jetzt alleine, auf die Emotion, auf die Marke, auf die Historie, auf einfach das, was man da auch im Kopf einfach hat, ist Ferrari für mich viel stärker.
Schön. Guck mal, jetzt haben wir sogar einen BMW-Menschen für Ferrari argumentieren gehabt hier im Podcast. Hatten wir so auch noch nicht, finde ich, aber richtig, richtig gut.
Ja, sehr gut.
An euch da draußen. Vielen, vielen Dank, Nils, an dich. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und uns vor allem da mitgenommen hast in die Hintergründe und Tiefen der Sustainability. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann lasst sie uns gerne wissen in den Kommentaren per E-Mail an podcast@move-magazin.de. Schreibt uns gerne auf YouTube und Co. Wir sind da, beantworten, wo wir können. Und dann sage ich nochmal vielen Dank, Gerd. Vielen Dank, Nils.
Danke.
Vielen Dank an euch.
Danke auch.
Und dann tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ciao.